Licht auf Yoga. Die vier Hilfen. Zweiter Teil. Utsaha. Die Kraft der persönlichen Bemühung. Für den raschen Erfolg. Die Weite, Intensität und Macht ihrer Ergebnisse wird in die Entwicklung der Erfahrung zunächst am Anfang des Weges und noch lange danach von der Aspiration oder dem persönlichen Bemühen des Sadhaka bestimmt. Der Prozess des Yoga besteht darin, dass sich die menschliche Seele vom egoistischen Zustand des Bewusstseins, das von den äußeren Erscheinungen oder der Anziehungskraft der Dinge gefangen genommen wird, loslöst und einem höheren Zustand zukehrt, wo dann das Transzendente und Universale sich selbst in die individuelle Gestaltung ergießen oder sie umformen kann. Das erste bestimmende Element der Siddhi ist darum die Intensität der Umkehrung, also die Kraft, welche die Seele nach innen lenkt. Der Maßstab für diese Intensität sind die Macht des sehnsuchtsvollen Strebens des Herzens, die Kraft des Willens, die Konzentration des mentalen Geistes sowie die Ausdauer und Entschlossenheit in der eingesetzten Energie. Der ideale Sadhaka sollte mit dem Bibelwort sagen können: Mein Eifer für den Herrn hat mich verzehrt. Dieser Eifer für den Herrn, Utsaha, das eifrige Ringen der ganzen Natur, um zu ihrer göttlichen Vervollkommnung zu kommen, und das unablässige Begehren des Herzens, zu Gott zu gelangen, zehren das Ego auf und zerbrechen die Begrenzungen dieser kleinlich engen Form. So wird es erfüllt, weit und aufnahmefähig für das, was es sucht. Es geht, weil es universal ist, sogar über das umfassendste und höchste individuelle Selbst und in dessen Natur hinaus und lässt sie, da es selbst transzendent ist, hinter sich zurück. Das aber ist nur die eine Seite der Kraft, die für die Vollkommenheit wirkt. Der Prozess des integralen Yoga hat drei Stufen, die tatsächlich nicht scharf voneinander unterschieden werden oder abgesondert sind, die aber in einem bestimmten Maß aufeinander folgen. Zuerst soll ein Bemühen da sein, das eine anfängliche wirksame Transzendierung des Egos oder den Kontakt mit dem Göttlichen erlangen will. Dann soll das, was jenseits des Egos liegt und mit dem wir in Kommunion gekommen sind, in uns selbst aufgenommen werden, damit wir unser ganzes bewusstes Wesen transformieren. Schließlich soll unser so umgewandeltes menschliches Dasein als ein göttliches Zentrum in der Welt verwendbar werden. solange der Kontakt mit dem Göttlichen noch nicht in ausreichender Festigkeit hergestellt ist und solange man sich noch nicht genügend und anhaltend mit dem Göttlichen identifizieren kann, muss natürlich das Element des persönlichen Bemühens vorherrschen. Je mehr sich aber dieser Kontakt festigt, muss der Sadaka sich dessen bewusst werden, dass eine Macht, die anders ist als seine eigene und über sein egoistisches Bemühen und dessen Befähigungen hinausgeht, in ihm am Werk ist. Er lernt, sich fortschreitend dieser Macht zu unterwerfen und ihr die Verantwortung für seinen Yoga zu übertragen. Schließlich werden sein eigener Wille und seine Kraft eins mit der höheren Macht. Er lässt sie in den göttlichen Willen und in dessen transzendente und universale Kraft eingehen. Er entdeckt dann, dass diese von nun an die notwendige Transformation seines mentalen, vitalen und physischen Wesens mit unparteiischer Weisheit und vorausschauender Wirkungskraft lenkt, deren das übereifrige und nur an sich selbst interessierte Ego nicht fähig ist. Wenn diese Identifikation mit Gott und dieses Selbsteingehen in ihn vollkommen sind, ist das göttliche Zentrum in der Welt fertig, geläutert, befreit, formbar und erleuchtet, kann es nun anfangen, als ein Mittel zur direkten Aktion einer höchsten Macht in dem umfassenderen Yoga der Menschheit oder der Übermenschheit zum spirituellen Fortschritt in der Erde und zu ihrer Transformation zu dienen. Tatsächlich ist es immer die höhere Macht, die handelt. Unser Empfinden von persönlichem Bemühen und eigener Aspiration rührt von dem Versuch des egoistischen Mentals her, sich selbst in einer falschen und unvollkommenen Art mit den Wirkensweisen der göttlichen Kraft zu identifizieren. Es besteht darauf, die gewöhnlichen Begriffe unserer Mentalität, die es für die normalen Erfahrungen in der Welt verwendet, auf Erfahrungen in einer übernormalen Ebene zu übertragen. In der Welt handeln wir mit unserem Ich-Sinn. Wir beanspruchen die universalen Kräfte, die in uns wirken, als unser Eigentum. Wir schreiben uns die auswählende, gestaltende und progressive Aktion des Transzendenten in unserer Menschengestalt von Mental, Vital und Körper als das Ergebnis unseres persönlichen Willens, unserer Weisheit, Kraft und Tugend gut. Erleuchtung führt uns zu der Erkenntnis, dass dieses Ego nur ein Instrument ist. Wir nehmen immer mehr wahr und fühlen immer deutlicher, die Dinge sind nur in dem Sinn unser Eigentum, da sie unserem höchsten integralen Selbst angehören, das eins mit dem Transzendenten ist oder nicht dem instrumentalen Ego. Was an uns begrenzt und entstellt ist, trägt unser Ego zu jenem Wirken hinzu. Die wahre Macht unseres Egos gehört dem Göttlichen. Wenn das menschliche Ego einsieht, dass sein Wille ein Werkzeug, seine Weisheit eine Unwissenheit und kindische Unerfahrenheit, seine Macht das tastende Suchen eines kleinen Kindes, seine Tugend nur anmaßende Unlauterkeit ist, und wenn das Ego dann lernt, sich ganz dem anzuvertrauen, was jenseits von ihm liegt, dann ist das seine Rettung. Die scheinbare Freiheit und Selbstbehauptung unseres persönlichen Wesens, an der wir mit einer so tiefen Bindung hängen, verbirgt ein höchst bedauerliches Unterworfensein unter tausend Suggestionen, Impulse und Kräfte, die wir unserer kleinen Person gegenüber zu etwas außerhalb Befindlichem gemacht haben. Unser Ego, das sich so sehr seiner Freiheit rühmt, ist in jedem Augenblick der Sklave, das Spielzeug und die Marionette zahlloser Wesen, Mächte, Kräfte und Einflüsse aus der universalen Natur. Wenn sich das Ego völlig negiert und im Göttlichen aufgeht, bedeutet das seine Selbsterfüllung, seine Unterwerfung unter das, was ihm transzendent ist, wird zu seiner Befreiung von Gebundenheit und Begrenzung und zu seiner vollkommenen Freiheit. In der praktischen Entwicklung besitzt jedoch jede der drei Stufen noch ihre Notwendigkeit und hat dort ihren Nutzen. Darum muss man auch jeder ihre Zeit oder ihren Platz gewähren. Es ist nicht angängig und es kann auch nicht sicher und effektiv sein, wenn man mit der letzten und höchsten Stufe allein beginnt. Es wäre auch nicht der richtige Ablauf, vorzeitig von der einen auf die andere hinüberzuspringen. Denn selbst wenn wir von Anfang an in unserem Mental und Herzen den Höchsten erkennen, gibt es doch Elemente unserer Natur, die auf lange Zeit hinaus verhindern, dass diese Anerkennung auch zu einer Verwirklichung wird. Ohne eine Verwirklichung kann aber unser Mentales für Wahrhalten nicht zu einer dynamischen Wirklichkeit werden. Es bleibt immer noch eine Erkenntnisform und ist noch keine lebendige Wahrheit. Es ist nur eine Idee und noch keine Macht. Selbst wenn die Verwirklichung angefangen hat, mag es gefährlich sein, sich einzubilden oder zu früh anzunehmen, wir seien nun völlig in der Hand des Höchsten oder seien als dessen Instrument aktiv. Diese Annahme kann eine unheilvolle Verfälschung einleiten. Sie kann eine passive Trägheit bewirken. Sie kann aber auch die Regungen des Egos mit dem göttlichen Namen verstärken und in verhängnisvoller Weise den ganzen Verlauf des Yoga entstellen und ruinieren. Es gibt eine mehr oder minder ausgedehnte Periode inneren Ringens und Kampfes, wobei der individuelle Wille die Verdunklung und Entstellung durch die niedere Natur zurückweisen und sich entschlossen und kraftvoll entschieden auf die Seite des göttlichen Lichtes stellen muss. Er soll die mentalen Energien, die Gefühle des Herzens, das vitale Begehren und das ganze physische Wesen zur richtigen Haltung zwingen oder sie so trainieren, dass sie die richtigen Einflüsse eindringen lassen und ihnen zustimmen. Nur wenn das in Wahrheit getan worden ist, kann die Unterwerfung des Niederen unter das Höhere bewirkt werden, da dann das Opfer Gott wohlgefällig würde. Zuerst muss der persönliche Wille des Sadaka die egoistischen Energien fest in seinen Griffen bekommen und sie dem Licht und dem Richtigen zuwenden. Sind sie dorthin eingestellt, dann muss er sie weiter dazu trainieren, dass sie das immer anerkennen, akzeptieren und ihm stets folgen. Bei weiterem Fortschritt lernt er, zwar immer noch seinen persönlichen Willen, sein persönliches Bemühen und seine persönlichen Energien zu gebrauchen. Er verwendet sie nun aber als die Repräsentanten der höheren Macht und im bewussten Gehorsam gegenüber dem Einfluss von oben her. Schreitet er noch weiter vorwärts, dann bleiben sein Wille, sein Bemühen und seine Energie nicht länger etwas Persönliches und Abgesondertes. Vielmehr werden sie zu Aktivitäten jener höheren Macht und jenes Einflusses, die sich im Individuum auswirken. Doch besteht noch immer eine Kluft und eine Distanz. Daraus kommt mit Notwendigkeit ein unklarer Ablauf, weil nicht immer eine genaue, oft sogar eine entstellende Übermittlung zwischen dem göttlichen Ursprung und den aus dem Menschen hervorbrechenden Kraftströmen geschieht. Am Ende der weiteren Entwicklung wird auch mit dem progressiven Verschwinden des Egoismus, der Ungeläutertheit und der Unwissenheit diese letzte Absonderung beseitigt. Dann wird alles im individuellen Menschen zu einem göttlichen Wirken.